SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo. Ja, und das war doch mal ein Traumauftakt zur Fußball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft gestern. 5:1 gegen Schottland, so ein Sieg zum Start, der schweißt natürlich ein Team richtig gut zusammen. Und zwar nicht nur die Fußballmannschaft auf dem Platz, sondern zum Beispiel auch ein Team von Kolleginnen und Kollegen. Die EM bietet nämlich auch für Betriebe Chancen für ein gutes Teambuilding. Wie das aussehen kann, darüber sprechen wir heute. Ja, und auch sonst dreht sich noch so ein bisschen was um Fußball und den Arbeitsplatz. Wir fragen unseren Arbeitsrechtler, was wir als Fans denn alles auf der Arbeit dürfen und was nicht. Und wir hören nach bei denen, für die die EM selbst die Arbeit ist, zum Beispiel in der Gastronomie, bei einem Public Viewing oder bei der Bahn. Die hat diese Woche nämlich eine neue Kampagne für mehr Respekt gestartet, unter anderem für Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die sich immer häufiger Pöbeleien oder sogar Angriffen ausgesetzt sehen. Mit dem einen oder anderen angetrunkenen Fan im Zug möglicherweise aktuell umso häufiger. Was kann da eine Kampagne bringen und wie groß sind die Sorgen zur EM? Auch das klären wir jetzt in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, aber wir bleiben doch erstmal bei dem guten EM-Start, den die deutsche Nationalmannschaft da gestern in München hingelegt hat. Das sorgt schon für das erste bisschen Fußball-Euphorie, die sich auch in Betrieben zeigen kann. Viele Unternehmen nutzen die Chance mit speziellen Aktionen für ihre Teams. Es gibt eigene Fußballturniere, mal auch nur am Tischkicker. Es gibt Torwandschießen, Klassiker wie Tippspiele oder einfach ein gemeinsames Teamviewing der Spiele. Genau dafür hat sich gestern Abend auch das Team einer Bäckerei in Waiblingen getroffen und hat dabei Spiel und Arbeit ganz besonders praktisch verknüpfen können, berichtet unser SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer.
Deutschland-Fähnchen hängen im Schaufenster der Bäckerei Böhm in Waiblingen. Im Café hängt ein schwarz-rot-goldener Fanschal. Hier hat das Team um Bäckermeister Daniel Böhm das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft angeschaut. Vom Fußball konnten die Bäcker direkt an ihren Arbeitsplatz in der Backstube gehen, denn samstags fangen sie schon um Mitternacht an.
Wir haben was zusammen gegessen, zusammen getrunken und dann ging schon das Spiel los. Bis dann das Spiel zu Ende war, war der Ofen dann schon heiß und dann konnten wir schon anfangen zu backen.
Der Grund für das gemeinsame EM-Viewing: der 33-jährige Bäckermeister hat den Betrieb samt 6 Mitarbeitern erst im März übernommen. Er möchte sein neues Team zusammenschweißen wie die Mannschaften auf dem Fußballfeld.
Noch ein besseres Teambuilding oder mehr Vertrauen, dass man untereinander das halt klappt, dass man sich auf einen blind verlassen kann.
Da kommt ihm die Fußball-Europameisterschaft gerade recht. Neben dem gemeinsamen Anschauen der Spiele gibt es auch ein Tippspiel, das von den Handwerkskammern organisiert wird. Jeder Mitarbeiter tippt vor dem Spiel, wie es ausgeht.
Der Gewinner, der kriegt dann 2 Tickets fürs Eröffnungsspiel beim VfB. Wenn es dann durch die Gruppenphase durch ist, dann machen wir Dresscode-Tage. Das heißt, gegen jedes Land Deutschland spielt, wird dann sich so angezogen. Jetzt dann gegen Schottland im Schottenrock.
Gemeinsam jubeln und spielen, das fördert das Wir-Gefühl unter den Mitarbeitern. Das weiß auch der Mannheimer Personalberater Gábor Németh, der für die ungarische Firma Blue Colibri arbeitet. Sie hat ebenfalls ein Tippspiel entwickelt, das sie den Firmen zur EM zur Verfügung stellt.
Wertschätzung und Mitarbeiterbindung, die sind Themen, die Unternehmen heutzutage sehr beschäftigen. Und aus diesem Grund haben wir auch gedacht, mit so einem Tippspiel kriegt man eine Community, weil Fußball ist in Deutschland wie Religion. Also jeder kennt sich aus, jeder weiß vielleicht besser als Julian Nagelsmann. Und wir sind ein Land von 85 Millionen Bundestrainer.
So kann aus der Belegschaft nach der Europameisterschaft ein eingeschworenes Team werden.
Genau, das bedeutet quasi Freundschaften intern und es ist eine Bindung zum Unternehmen, weil das Ergebnis wir zusammen erlebt haben. Aus diesem Grund denken wir auch, dass Fußball ein Thema ist, wo wir tatsächlich die Mitarbeiterbindung und die Wertschätzung einfach verbessern können.
Und das bringt auch handfeste wirtschaftliche Vorteile, denn neue Mitarbeiter finden wird immer schwieriger und teurer, hat auch Bäckermeister Daniel Böhm erfahren.
Für uns ist gerade schwierig, auch in der Backstube oder in der Konditorei. Die Mitarbeiter, wo man hat, muss man binden und halten.
Und damit seine Stammbelegschaft bleibt, soll es während der Europameisterschaft weitere gemeinsame Fußballabende geben.
Vielleicht gehen wir dann bei jedem Spiel zu einem anderen nach Hause, zu einem anderen Mitarbeiter, dass man einen so nochmal besser kennenlernt, den Mitarbeiter auch oder die Familie dann. Zusammen essen, zusammen trinken.
Ja, und auch hoffentlich viele Tore der Nationalmannschaft bejubeln. Also, die Fußball-EM ist eine gute Möglichkeit für Unternehmen, ihre Teams enger zusammenzuschweißen. Aber es gibt auch Grenzen, was für Beschäftigte erlaubt ist.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Ja, was genau dürfen wir rund um den Fußball eigentlich auf der Arbeit? Jetzt sind durch die EM im eigenen Land natürlich viele Spiele außerhalb der klassischen Arbeitszeiten. Aber wer zum Beispiel bei Spielen von Kroatien, Albanien oder Slowenien mitfiebern will, der muss auch mal um 15 Uhr am Fernseher sein können. Schwierig wird es auch für alle, die in Spätschichten arbeiten. Michael Felser ist unser Arbeitsrechtler in SWR1 Arbeitsplatz. Was ist denn erlaubt? Wann und wie darf ich während der Arbeit Fußball verfolgen?
Also die gute Nachricht für die SWR-Hörer ist, Radiohören ist höchstrichterlich abgesegnet, weil es die Aufmerksamkeit wenig beansprucht und man seine Arbeit normalerweise auch während Radiohören gut erledigen kann, meistens sogar in besserer Laune. Schwieriger wird es natürlich mit Fernsehen oder wenn man es am PC verfolgt, weil dadurch die Aufmerksamkeit stärker eingeschränkt wird. Da hängt es aber sehr stark von der Tätigkeit ab, die man zu erledigen hat. Wichtig ist einfach, dass man sich merkt, Dienst ist Dienst und Bier ist Bier. Das heißt, es bleibt auch während der EM dabei, sie werden bezahlt für ihre Arbeit und nicht fürs Fernsehgucken oder das Verfolgen der EM.
Und wie sieht's aus mit Fankleidung, also Trikots oder auch mal ein Fanschal?
Also im Homeoffice gar kein Problem. Da stellt sich das Problem der Videokonferenzen. Aber ich vermute mal, dass da die Toleranz groß ist, außer wenn es jetzt Videocalls mit Kunden sind. Und wenn man natürlich am Bankschalter arbeitet, dann ist ein EM-T-Shirt wahrscheinlich unangemessen, als Trauerredner auch. Ja, aber in einem normalen Bürojob ohne Kundenkontakt dürfte es gar kein Problem geben. Arbeitssicherheit spielt natürlich auch ein wichtiges Thema. Also mit einem Schal an der Maschine ist natürlich das Risiko groß. Unfallverhütungsvorschriften müssen beachtet werden. Wenn die Maschine sowas einziehen kann, kann sowas natürlich schlimmer enden als ein Elfmeterschießen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, und dann gibt's natürlich noch alle die, die wegen der EM arbeiten. Viele Biergärten und Lokale bieten große Public Viewings an, natürlich mit der Hoffnung auf viel Fanumsatz. Aber dabei ist nicht nur ausschlaggebend, dass die deutsche Nationalmannschaft möglichst viele Tore schießt, so wie gestern. Timo Gerach ist der Veranstalter beim größten Public Viewing in der Pfalz, in Landau. Und er hatte zu Beginn dieses ersten Fußballabends noch einige Sorgen.
Naja, als um 17 und 18 Uhr es hier so geregnet hat und irgendwie 200 Leute nur da waren, war natürlich schon die Befürchtung, dass das Wetter weiterhin so schlecht bleibt und niemand kommt. Konkret bedeutet das, wir haben hier ungefähr mit Fremdproduktion, Security, Technik, Ausschankpersonal 125 bis 140 Leute beschäftigt, die hier dann seit 16 Uhr, 16.30 am Start waren. Das kann man sich ja dann ausrechnen, wenn niemand kommt, niemand verzehrt, niemand für Umsatz sorgt, was das wirtschaftlich bedeuten würde. Jetzt ist natürlich eine große Erleichterung da. Tatsächlich auch, weil sich das Wetter nochmal aufgemacht hat und gebessert hat und jetzt doch, ich denke, über 3.500, 4.000 Leute hier in die Arena gekommen sind.
Trotzdem ist noch Luft nach oben für Timo Gerach. So ein großes Public Viewing rechnet sich nämlich erst, wenn vor allem die deutsche Nationalmannschaft möglichst weit im Turnier kommt.
Ja, natürlich. Wenn man sich vorstellt, dass die Arena 6.500 Leute fasst, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man nicht nur drei Deutschlandspiele hat, sondern ein viertes, ein Achtelfinale, ein fünftes, ein Viertelfinale und vielleicht sogar ein Halbfinale und ein Finale, weil natürlich mit jedem Spiel Umsatz generiert wird. Und die Gesamtkosten sind ja definiert. Die Gesamtkosten für Bühne, Aufbau, Platzmieten, Versicherungen und, die sind da. Und jetzt geht es darum, dass es umso viele Deutschlandspiele gibt wie möglich.
Also ich weiß, wer der deutschen Nationalmannschaft da ganz besonders die Daumen drückt. Hoffen wir mal, dass die Stimmung gut bleibt. Die Hoffnung haben mit Sicherheit aber auch viele Zugbegleiterinnen und Begleiter in Deutschland. Die sind ja schon an normalen Tagen immer häufiger Übergriffen ausgesetzt. Sie werden beleidigt, bespuckt und geschlagen, oft ausgelöst von Kleinigkeiten wie dem Frust über Verspätungen, Fahrkartenkontrollen oder der einfachen Bitte, die Füße von den Sitzen zu nehmen. Genau das ist ja gerade vor ein paar Tagen in der Regionalbahn zwischen Landstuhl und Kusel passiert. Nach der Ermahnung ist ein junger Mann auf unbeteiligte Mitreisende losgegangen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Kein Wunder also, dass bei vielen Zugbegleitern die Angst mitfährt. Erst recht jetzt während der Fußball-EM. Diese Woche hat die Deutsche Bahn eine Kampagne gestartet, in der sie um mehr Respekt für die Beschäftigten wirbt. Ralf Damde ist Betriebsrat bei der Bahn und er weiß genau, was sich täglich in den Zügen abspielt. Herr Damde, können Sie das nochmal beschreiben, womit Ihre Kolleginnen und Kollegen im Alltag konfrontiert sind?
Es geht von den wirklich ganz einfachen Dingen. Ich will dir meinen Fahrschein nicht zeigen. Das geht dich gar nicht an. Was möchtest du von mir? Bis hin zu Beleidigungen an Frauen sexistischer Art, auch Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, wir müssen mit Sprüchen auskommen. Und alle wollen doch eigentlich nur das eine. Sie wollen einen vernünftigen Job machen. Sie wollen für die Leute da sein, wollen eigentlich mit Menschen arbeiten und wollen sich nicht von Menschen vorführen lassen oder in die Ecke stellen lassen.
Ihre Gewerkschaft, die EVG, hatte vor der EM mit einer Art Streiks gedroht, aus Sorge vor Übergriffen durch Fußballfans. Das hätte dann auch einige Nationalmannschaften vor Probleme gestellt, die mit der Bahn zu den Spielen anreisen. Haben Bahn und Bundespolizei denn ihre Forderungen nach mehr Personal in Zügen und an den Bahnhöfen erfüllt? Bisher sieht es ja nicht nach Streiks oder Ähnlichem aus.
Wir sprechen von einem Leistungsverweigerungsrecht. Leistungsverweigerungsrecht entsteht, wenn der Betriebsrat prüft, dass die Zustimmung für Schichten nicht mehr gegeben ist, weil Leib und Leben der Kolleginnen und Kollegen in Gefahr ist. Und dieses Thema ist nach wie vor offen. Insoweit, als dass wir zwar aufgrund dieser Maßnahme ja jetzt in Dialog eingestiegen sind. Für Bundespolizei können wir nicht reden, für Bahn können wir reden. Die Bahn hat 900 Sicherheitskräfte nachgesteuert. Diese dürfen aber nicht nur dafür sein, um die Nationalmannschaften und deren Funktionäre zu schützen, wenn sie mit der Bahn fahren. Und oder um dann die sicheren Wege von und zum Bus in die Bahn zu gewährleisten, sondern die müssen auch für die Kolleginnen und Kollegen da sein. Es gab bereits den ersten Vorfall am Kölner Hauptbahnhof, wo sich 30 Hooligans mit den Ungarn geprügelt haben. Und wir sind da sehr wachsam. Wir wissen, wo was passieren kann und wir wissen auch, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in Gefahr sind. Und dort, wo sie in Gefahr sich befinden, schauen wir genau hin. Und wir erwarten ebenso vom Unternehmen, dass, wenn denn die Kolleginnen und Kollegen reagieren, Züge stehen lassen, Züge in die Ecke stellen, Klammer auf, so vom am Bahnsteig nicht mehr weiterfahren, dass es dann nicht zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen für unsere Kolleginnen und Kollegen kommt.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass es trotz des zu erwartenden Andrangs ein friedliches Fußballevent werden dürfte?
Ich sage immer, der Wunsch stirbt zuletzt. Ich wünsche mir, dass das ein richtig tolles Fest wird. Und es gibt jetzt jede Menge Maßnahmen und am Ende gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Aber wir sollten alles dafür tun, dass auch so wenig wie möglich passiert. Und es ist nicht vergleichbar mit dem normalen Bundesliga-Wochenende. Es ist auch nicht vergleichbar mit anderen Festivitäten. Jede Stadt ist aufgefordert, ein Public Viewing zu machen. Die Leute reisen mit der Bahn an. Die reisen auch schon morgens an. Die Spiele finden abends statt. Also da gibt's auch dann Möglichkeiten zu feiern. Zum Feiern gehört für den einen oder anderen auch der Konsum von Alkohol. Das enthemmt etwas. Ich wäre auch da sehr zufrieden, wenn die Reisenden auch zur Kenntnis nehmen würden, dass dort Menschen arbeiten, die sie dorthin bringen, damit sie dort feiern können und das auch respektieren und mit den Menschen, die das dann tun, auch vernünftig umgehen.
Was versprechen Sie sich denn dann von der Kampagne Mehr Achtung? Ist die zunehmende Gewaltbereitschaft und der Mangel an Respekt nicht ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem man allein durch Appelle gar nicht Herr werden kann?
Das könnte ich so unterschreiben. Diese Kampagne ist entstanden, das war die Zeit des 9-Euro-Tickets. Und wir haben Situationen in den Zügen erlebt, die unhaltbar waren. Ich verspreche mir davon, dass es ja nicht nur die Prügelnden gibt, dass diejenigen, die normal unterwegs sind, weil es gibt ja neben der Verrohung der Gesellschaft auch ganz normale Leute, die auch respektvoll mit dem einen oder anderen umgehen. Dass aber auch der eine oder andere, der eine gewisse Zivilcourage noch in sich trägt, auch da mal sagt, komm, lass mal sein. Oder dass der eine oder andere, der jetzt vielleicht in Feierlaune schon ist, dieses liest, dass wir auch da den einen oder anderen, der vielleicht jetzt darüber nachdenkt, den Sitz kaputt zu machen oder die Flasche in die Ecke zu schmeißen oder vielleicht auf den nächsten loszugehen, sich überlegt, naja, also komm, lass mal, ich warte mal, bis ich aussteige, vielleicht kann ich das auch draußen machen. Ob es dazu beiträgt, ich hoffe ja, aber auch da gibt es nichts, was ich nicht unterstütze, was dann dazu beiträgt, dass die Gewalt weniger wird.
Die Deutsche Bahn als Arbeitgeber will ihre Beschäftigten durch mehr Trainings besser auf kritische Situationen vorbereiten und die Beschäftigten mit Bodycams ausstatten. Reicht das aus Ihrer Sicht oder bräuchte es nicht vor allem mehr Personal in den Zügen, wo die Zugbegleiter ja oft alleine auf sich gestellt sind?
Sowohl als auch. Das eine ist, selbstverständlich bleiben wir bei der Forderung, dass nur ausreichend Personal an den Bahnhöfen und in den Zügen dazu führt, dass am Ende ein Stück weit Sicherheitsgefühl auch für die Fahrgäste entsteht. Aber es wird auch sein, und so auch passiert in Saarbrücken in dieser Woche, als der Messerangriff war, das war ein doppelt besetzter Zug. Und die Kolleginnen, die an Bord waren, haben ihren Job richtig gemacht. Die waren nämlich zusammen unterwegs. Und bei dem Vorfall waren sie am anderen Ende des Zuges. Und nicht, wir gehen jeder an ein Ende und sparen dafür Zeit. Nein, die waren zusammen, haben aber diesen Vorfall dann nicht mitbekommen. Also Sie sehen, es passiert auch bei der Doppelbesetzung. Die Bodycam ist ein Schritt in eine Richtung, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir erwarten aber auch, dass die Bodycam auch den Ton aufnimmt. Der Ton ist im Moment nicht dabei. Und ich brauche den Ton, um zu erwirken oder zu verstehen, wie eine Eskalation entsteht. Und dann kann ich vielleicht nochmal auch dann den Beweis antreten, wie das Ding entstanden ist und warum es dazu gekommen ist. Und die Kolleginnen und Kollegen sagen mir, das ist gut, das ist nicht ausschließlich alles, aber das ist wieder ein Baustein von vielen, um es zu machen. Und dieses Deeskalationstraining, dazu muss man halt auch dann kommen, dass man mit den wirklichen Experten unterwegs ist. Und mit der Bundespolizei, weil dort, glaube ich, aus der Praxis heraus eine bessere Wahrnehmung ist, dass die Kolleginnen und Kollegen auch dann einen Lerneffekt davon haben.
Sagt der Bahnbetriebsrat Ralf Damde. Die Bahn wirbt seit dieser Woche quasi pünktlich zur EM mit der Kampagne Hashtag mehr Achtung für Respekt gegenüber den Beschäftigten. Ja, und zum Schluss haben wir noch mal ein ganz fußballfreies Thema. In der Küche der Uniklinik Tübingen fehlen Fachkräfte. Seit neuestem kocht deswegen für die Beschäftigten ein Roboter, Robby, wie ihn seine menschlichen Kollegen nennen. Der wird mit vorgekochten, kleingeschnittenen Zutaten befüllt. Den Rest macht er von alleine. Und dafür bekommt er unseren satirischen SWR1-Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Robby, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Du bist der Traum aller Thermomix-Ultras. Endlich Schluss mit dem mühsamen Küchensechskampf, der in deutschen Haushalten oft mehrfach pro Woche ausgetragen wird, vor allem dann, wenn die Zeit knapp ist. Was wird gekocht? Wer kauft ein? Wer schnibbelt? Wer steht am Herd? Wer trägt das Geschirr in die Küche? Wer räumt die Spülmaschine ein? Wenn der Kochvorgang nicht als gemeinsames, sinnliches Vergnügen erlebt wird, auch das soll es ja geben, können an diesem Sechskampf Beziehungen zerbrechen. Deine reine Existenz, lieber Robby, könnte also ein Friedenswerk werden. Bisher kochst du ausschließlich in Großküchen und füllst dort die Lücken, die der Personalmangel hinterlässt. Aber wer privat die paar hunderttausend Euro übrig hat, die du kostest, würde nicht nur belohnt mit ewiger Harmonie, sondern auf Knopfdruck auch mit bis zu 150 Gerichten pro Stunde, die du in Präzisionsarbeit herstellst. Ohne temporären Qualitätsabfall, weil du höchstens mal eine rauchen gehst, wenn ein Teil durchschmort. Nach Autoteilen fertigst du als Roboter damit vollautomatisch das nächste schwäbische Qualitätsprodukt, nämlich Linsen mit Spätzle. Andere Roboter bauen Chips, die hast du nicht im Programm. Anatomisch bist du deinen menschlichen Kollegen mit deinen drei Armen überlegen. Ein Arm mischt hinter Glas die Zutaten zusammen und stellt den Topf auf die heiße Platte. Der zweite Arm serviert, der dritte spült die Töpfe. Möglicherweise könntest du, lieber Robby, in einer nächsten Entwicklungsstufe dein Essen auch selber aufessen. Dann wären auch noch die Figurbewussten glücklich. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Anno Wilhelm.
Ja, und dem habe auch ich nichts mehr hinzuzufügen. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.